Hi, ich bin Theresa Sickert und ihr hört Unter Mördern – Leben im Gefängnis. Eine Koproduktion von RBB und Tagesspiegel. In diesem Podcast gehen wir mit euch in die Blackbox-Gefängnis und wollen herausfinden, kann man im Knast ein besserer Mensch werden? Meine Kollegin Katja Füchsel hat 4 Insassen der JVA Tegel 1,5 Jahre begleitet. Das ist Folge 2 von 8 – Lebenslange Freunde. Falls ihr die erste Folge nicht gehört habt, steigt erstmal da ein. Los geht's.
Und jetzt müssen Sie sich den Thomas vorstellen. Als kleiner People. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, das war unsere Wohnung hier, geradezu hier im ersten. Die erste Etage, wo die Markise ist. Aber wir fangen mal hier an. Hier ist der Durchgang, ne?
Das ist Thomas Rung auf seiner ersten Ausführung aus der JVA Tegel und die führt ihn zurück an seine Wurzeln. Thomas Rung, 63 Jahre alt, ist Serienmörder und sitzt seit fast 30 Jahren im Gefängnis. Mit Katja steht er im September 2023 vor dem Haus seiner Kindheit im Märkischen Viertel in Berlin. Ein Plattenbau aus mächtigen grauen Quadern und Säulen, 9 oder 10 Stockwerke hoch. Und damit eines der kleineren Häuser. In Rungs Kindheitstagen ist das Plattenbauviertel noch im Bau. Es gibt keinen Baum, keinen Park, keinen Spielplatz. Anders als heute. Damals war hier noch eine reine Betonwüste.
Das ist hier ein Treppenhaus. Und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es nochmal so ein Nottreppenhaus. Hier stand eine Klopfstange. Das war offen gewesen hier, das ist auch zu. Hier ist mein Vater und ich war oben. 9. Stock mit 13 Jahren und habe den Zementsack rausgehievt. Aber der ist leider hier untergefallen, neben ihm. Der sah aus wie ein Schneemann. Ich habe mich rübergemacht auf die andere Seite, bin die andere Seite runter da in eine Buddelkiste. Da auf die Idee ist er ja nicht gekommen, da rüber zu gehen. Und dann hat er natürlich gestürzt, ne? Und hat sich erschrocken. Aber den Sack, den hätte ihn treffen müssen. Dann wäre mein Tyrann nicht weg gewesen. Mit 13, ich bin immer strafmündig gewesen.
Haben Sie Absicht gemacht?
Ja, na klar, ich wollte den auf den Kopf hauen.
Einer der Bediensteten der JVA Tegel fragt auch noch mal nach. Haben Sie das mit Absicht gemacht? Thomas Rung ist zu diesem Zeitpunkt nämlich gerade einmal 13 Jahre alt. Mit 13 hat er versucht, seinen Vater umzubringen. Bewusst. Geplant. Vollkommen absichtlich.
Ist davor irgendwas vorgefallen, dass Sie diesen Plan gefasst haben?
Wir hatten scheiße Angst, ne? Wir hatten Besenstiel genommen, hat da einen Wasserschlauch drüber. Und hat uns verprügelt, der hat einen Hundestachelhalsband genommen, auf uns eingeschlagen. Das war ein Wahnsinn. Na, nur gesoffen, nur gesoffen. Der ist nüchtern zur Arbeit und kam besoffen zurück, tagtäglich. Und der musste ich immer warten, bis der um 10 oder 11 nach Hause kam, besoffen. Musste mir meine Tracht Prügel abholen und dann konnte ich schlafen gehen.
Aber wenn Sie den jetzt getroffen hätten,
dann hätte ich Ruhe gehabt.
Aber glauben Sie, dass ein Kind das ertragen könnte, mit so einer Tat zu leben?
Ich hätte das ertragen, ja. Das wäre ein Befreiungsschlag für mich gewesen.
Hier ist jemand, der hat schon als Kind offenbar Mordabsichten. Mit 13. Und ich will nicht sagen, dass das eine Kausalität sein muss, aber vielleicht ist es eine Erklärung. Thomas Rung hatte eine ziemlich beschissene Kindheit. Dazu erzählen wir euch gleich noch mehr. In unserer ersten Folge ging es darum, wie Thomas Rung sich in seinen nun fast 30 Jahren hinter Gittern gewandelt hat. Vom Untier, so hat er sich selbst beschrieben, zum Menschen. Katja, was bedeutet das für Rung, der menschliche Weg?
Rung selbst bezeichnet sich ja als absolutes Arschloch. Also als jemand, der sich immer nur für sich selber interessiert hat, der alles, was er brauchte, sich einfach genommen hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Und der menschliche Weg, das bedeutet für ihn, er ist den Hass losgeworden. Also den Hass auf alles, auf die Polizei, die Justiz, die Gesellschaft. Und jetzt, wo der Hass weg ist, da ist eben Raum für andere Dinge, für seine Mitmenschen, für seine Familie und sogar für seine Freunde. Aber wie wir gerade gehört haben, auf seinen Vater, den Peiniger seiner Kindheit, bezieht sich dieser menschliche Wandel nicht.
Und ist so jemand in der Lage, Beziehungen zu führen? Und geht das überhaupt, also Beziehungen im Knast, wenn dort lauter kaltblütige Mörder und Gewaltverbrecher hocken? Thomas Rung will, aus irgendeinem Grund, bis an sein Lebensende im Knast bleiben. Wird er es schaffen, im Knast echte Beziehungen aufzubauen?
Fußball war nicht mein Sport. Ne? Da haben sie dann vorgestanden, das war das Tor gewesen. Und dann haben sie sich den Ball gegenseitig zugespielt und der musste aus die Luft in das Tor. Aber die haben da so reingeballert, da habe ich mir gedacht, nee, da machst du nicht. Mein Bruder war ein Fußballfanatiker. Ne?
Und hatten Sie Freunde?
Nee, nee.
Auch als Kind nicht?
Nee, ich war ein Einzelgänger. Ne?
Rungs Geschwister kommen trotz dieser schwierigen Familienverhältnisse gut durchs Leben. Für Rung ist das aber anders. Er ist ein Kind, als er seine erste Straftat begeht.
Und dann hat es hier mal einen Vorfall gegeben mit dem Fahrrad. Ne? Das war meine erste Bestrafung gewesen. Da hat mir der Chef 20 Mark gegeben, ich sollte Eis holen.
Chef? Von wem spricht er da?
Rung hat als Schüler um die Ecke auf einem Schrottplatz gearbeitet. Und es war immer so seine Flucht von zu Hause, weil der Chef des Schrottplatzes, der hat es echt immer gut gemeint mit ihm.
Und dann kam mir da eine Kinderherde entgegen mit Fahrrädern. Auf jeden Fall habe ich die verfolgt. Und die sind weg und ich habe den einen Jungen, in voller Fahrt ins Rad getreten. Und der hat sich natürlich auch verletzt gehabt entsprechend. Daraufhin, ich hatte so ein Bonanza-Rad gehabt. Das hat er mir gleich in der Mitte zersägt.
Wer?
Mein Vater. Und dafür gab es auch einen Gerichtstermin und ich glaube eine Geldstrafe von 150 Mark. Die hat er nicht bezahlt, dafür wäre ich fast ins Gefängnis gegangen.
Wie alt waren Sie da?
Da müsste ich gerade 14 gewesen sein.
Also wirklich irre jung und trotzdem hochaggressiv.
Ja, schon als Jugendlicher raubt er, prügelt, beginnt zu trinken ganz früh. Also er ist entwickelt sich total unberechenbar. Er überfällt Kioske, Taxifahrer und gerade alte Menschen sind für ihn natürlich besonders leichte Beute.
Ich habe ja alles. Ich habe Diebstähle gemacht, ich habe Raubzüge gemacht, ich habe Vergewaltigung und. Also ich bin ja wirklich quer durchs Gesetzbuch. Ne? Und habe mir irgendwie gedacht, jetzt könnt ihr mir alle mal am Arsch hängen, ich mache so ungelegen, was ich will.
Wir springen zurück ins Jahr 1977. Thomas Rung ist jetzt 16 Jahre alt. Er wird zu seiner ersten Jugendhaft verurteilt wegen gemeinschaftlichen Raubes und gemeinschaftlichen schweren Raubes. Seit diesem Tag wird er nie länger als 2 Jahre lang in Freiheit verbringen. Die Lehre aus dem Hause Rung zieht sich für Thomas im Jugendknast fort. Konflikte löst man durch Gewalt.
Wo ich denn nachher nach Plötzensee kam, dann war ja dann der sogenannte Wohngruppenvollzug und hatte natürlich eine gewisse Hierarchie. Ne? Und da gab es dann so ein paar Chefs. Dann haben sie mich natürlich auch als Ventil benutzt, haben mir meine Straftat vorgehalten und. Ne? Also ich habe gelernt, was Unterdrückung ist. Ich wurde verprügelt. Ne? Das ist das erste Mal extrem gewesen. Das zweite Mal ging es nicht mehr ganz so und das dritte Mal ging es dann gar nicht mehr. Dann hat Thomas sich zur Wehr gesetzt. Ne?
Er schlägt zurück.
Wie immer. Im Knast gilt nun mal das Recht des Stärkeren und wenn du was willst, dann musst du es dir eben nehmen. Und das verinnerlicht Thomas Rung immer weiter. In einem psychiatrischen Gutachten für das Jugendschöffengericht aus dem Jahr 1981 heißt es, Thomas Rung hat positive menschliche Bezüge kaum kennengelernt. Eine Beziehung zu menschlichen und sozialen Werten konnte sich nur ungenügend entwickeln. Sein Leben verlief schon als Schuljunge außerhalb oder am Rande der sozialen Einordnung. Mit seinen 20 Jahren ist er ein erheblich umweltgeschädigter junger Mann, dessen Entwicklungsstand unausgegoren und retardiert ist.
Muss man erstmal kurz verdauen. Man könnte auch einfach sagen, ein richtig verpfuschtes Leben.
Mit 22, erst gerade mal wieder draußen, wird Rung dann das erste Mal zum Mörder. Es folgen 4 weitere Morde an Frauen. 1990, erst 29 Jahre alt, kommt er mit Christine zusammen. Das ist die Tochter seines Stiefbruders Eckhard. Sie hatte keine Ahnung davon, von seinem zweiten Leben, von seiner dunklen Seite. Sie hat keine Ahnung davon, dass er mittlerweile schon 5 Menschen umgebracht hat. Es ist seine erste richtige Liebesbeziehung. Und 1991 kommt dann Sohn Christopher auf die Welt. Thomas Rung bleibt dann fast 2 Jahre lang straffrei.
Lange für Thomas Rung.
Ja, das ist seine längste Phase in seinem Leben. 2 Jahre ohne Straftat. Und an diese Zeit, an die Zeit mit seinem kleinen Sohn, an die erinnert er sich bis heute unwahrscheinlich gerne.
Er war halt 4 Jahre alt, ne? Und weil er war wirklich, also das war schon ein richtig inniges Verhältnis. Wir brauchten eigentlich ja nicht viel reden, ne? Wir haben viel mit den Augen und so. Und ich wusste jetzt genau, wenn irgendwas ihm nicht gefallen hat, wenn er Angst hat oder so, hat den immer voll gequatscht, ja?
Nur mit Christine, da kriselt es in der Beziehung eigentlich seit der Geburt von Christopher. Also der Hauptstreitpunkt zwischen den beiden ist eine andauernde Trinkerei.
Und so wird er wieder rückfällig. Im Februar 1995 tötet Rung im Streit seinen Stiefbruder, den Vater von Christine. Und wenige Tage später auch eine Freundin von ihr. Er wird noch am selben Tag festgenommen. Er gesteht die 7 Morde und wird im Januar 1996 verurteilt. Christine wird nie wieder ein Wort mit ihm sprechen. Auch seinen Sohn sieht er nicht wieder. Und trotzdem sagt so jemand heute, ich will empathisch sein, emotional, Beziehungen aufbauen. Aber geht das? Kann so jemand Beziehungen aufbauen? Ihr erinnert euch, nach seiner Verurteilung ist Thomas Rung zunächst alles andere als geläutert. Er ist gefürchtet und prügelt 2003 einen Mithäftling fast zu Tode. In der JVA Tegel will man ihn nicht mehr haben. 2009 kommt er dann schließlich in die JVA-Zelle. Und hier beginnt sein Wandel. Der Einzelgänger Rung lernt zum ersten Mal in seinem Leben jemanden kennen, der sein Freund sein möchte. Pepe.
Der kam aus dem Rockermilieu, hat auch jemanden umgebracht, hat auch lebenslänglich bekommen. Und 2009 bin ich im April angekommen und ich glaube, der hat es so ein bisschen mitgekriegt. Anfangs war so ein bisschen ruppig. Ich hatte mich da mit einem Rocker aus NRW, der kam nach Niedersachsen. Der war bei den Bandidos und er dachte, der kann mir da irgendwie, ja, jetzt zeigen, wo der Hammer hängt. Aber da hat er sich ein bisschen getäuscht. Das muss Pepe irgendwie mitbekommen haben und das muss ihm auch beeindruckt haben. Ne? Und der Pepe war in der Winzer Gesprächsgruppe der Sprecher gewesen, der Gruppensprecher. Und hat mich in diese Gruppe da reingenommen. Und da fing es eigentlich an, so ein bisschen, das war eine Freundschaft. Also das möchte ich schon als Freundschaft bezeichnen.
Dieser Pepe hat Rung, wenn man so will, in die menschliche Welt eingeführt. Also er hat ihn an die Hand genommen und ihm gezeigt, dass es auch Spaß machen kann, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und das ist neu für Rung.
Indem ich mir selber die Frage gestellt habe, wo möchte ich eigentlich hin? Ne? Also möchte ich diese Arschloch bleiben? Oder möchte ich mich für die menschliche Schiene entscheiden? Und ich habe mich also für den menschlichen Weg entschieden.
Thomas Rung will jetzt mehr. Thomas Rung will am sozialen Leben teilhaben. Und Pepe ermutigt ihn, sich zur Wahl für die Interessenvertretung der Gefangenen aufstellen zu lassen.
Und der hat mir gesagt, Thomas, du stellst hier jemand auf. Ich sage, Pepe, mich kennt doch hier keiner. Doch, sagt er. Ich sage, wer soll mich denn hier wählen? Ne, warte mal ab. Ne? So. Und auf jeden Fall gab es Fraktionen. Ne? Und Pepe hat die russische Fraktion hinter sich gehabt. Und es waren bestimmt 5, 6 Bewerber, die da also angetreten sind. Und ich habe da wirklich durch meinen Freund Pepe die meisten Stimmen erhascht. Bin noch in der Freistunde mit Schokolade, Eis und Torte und habe Wahlkampf gemacht. Ich sage, hier, esst euch satt. Ne? Aber was ich für euch tun kann, kann ich euch noch nicht versprechen. Aber esst Schokolade und Eis und Torte.
Und es kommt echt genau so. Im September 2013 wählen die Gefangenen der JVA-Zelle Thomas Rung zum Insassenvertreter. Später wird er auch noch Vorsitzender des anstaltseigenen Sportvereins und macht bei der Theatergruppe mit.
Also das ist der Thomas Rung, der sich früher überhaupt nicht für andere Menschen interessiert hat. der beginnt auf einmal mit diesen ganzen Dingen. Also da verändert sich richtig was in seinem Privatleben. Und diese Veränderungen, die scheinen sich auch positiv auf andere Lebensbereiche auszuwirken.
Nee, weil ich habe hier ein Leben drin entwickelt, ne? Also ich habe hier wirklich ein sehr strukturiertes Leben.
Und Katja, glaubst du, das hängt zusammen? Also, dass Rung sich auf der einen Seite für seine Umwelt öffnet, dass dann aber auch auf der anderen Seite ganz andere Dinge noch klappen, wie zum Beispiel eine Ausbildung?
Das gehört alles, glaube ich, zusammen. Wenn man sich anguckt, welchen Weg Rung im Gefängnis macht, dann muss man eigentlich sagen, das Gefängnis, das resozialisiert ihn nicht, es sozialisiert ihn überhaupt erst.
Was genau meinst du damit?
Schau dir diese Entwicklung an, die Schule, die Lehre, den Gesprächskreis, den Sportverein. Also Rung erwirbt im Knast überhaupt erst die Fähigkeiten, die man braucht, um sich eigentlich in der Gemeinschaft zurechtzufinden. Das kannte er früher nicht, nicht von zu Hause, nicht aus der Schule, von nirgendwo her. Aber hier im Knast, da kennt er sich aus, da kennt er die Gesetze. Er hat einen Job, er hat eine Unterkunft, er hat Verpflegung, er hat ein Standing bei den Mitgefangenen. Für ihn ist das ein geschützter Raum. Und das ist auch der Grund, warum Thomas Rung den Knast nicht mehr verlassen möchte.
Mein Zuhause ist hier. Aber ich nehme auch gerne mal ab und zu ein Stück am Leben teil. Ne?
Sein Zuhause ist der Knast. Und deshalb will er hier nicht raus. Trotz allen Nachteilen.
Natürlich. So. Der Trennungsschmerz, den haben wir ja alle. Ne? Wenn sie dann alle von ihren Kindern und Frauen erzählen, so, jo. Das ist die Strafe. Genau das ist es.
Und dann, 2015, passiert etwas. Etwas total Unerwartetes. Nach fast 20 Jahren, in denen es keinen Kontakt gab, meldet sich plötzlich Thomas Rungs Sohn bei ihm. Am Telefon.
Also wir durften ja mal angerufen werden in Zelle. Wir hatten 10 Telefonate im Monat. Und da hatte er sich gemeldet gehabt. Und wirklich, wortwörtlich hat er mir gefragt, hast du Bock, mit mir in Kontakt zu treten? Da habe ich gesagt, na klar.
Für Rung ist sein Sohn Christopher die Liebe seines Lebens. Damals hängt ein Foto von ihm in seiner Zelle. Es zeigt Rung mit seinem Sohn auf dem Arm. Als Rung im Januar 1996 im Knast landet, da ist sein Sohn gerade mal 4 Jahre alt. Dass sein Sohn jetzt, nach so vielen Jahren, sich nun bei ihm meldet, das bedeutet ihm richtig viel. Es ist die Chance auf eine echte Beziehung.
Ich sollte ihm dann einen Besuchsschein schicken, aber er hatte da noch, ja, irgendwie, ich glaube, der hat ein Jahr gebraucht, bis er da mal einen Termin hatte. Und dann hatte ich ihm auch den Besuchsschein geschickt gehabt und hatte an dem Tag noch in der Küche Fleisch gebraten und wollte das, weil der Pastor hatte sich bereit erklärt, eine Fahrersprechstunde mit mir zu machen. Also ich wollte da so ein bisschen Mittagessen machen. Auf jeden Fall bin ich da am Brutzeln. Und mit einmal kommt ein Bediensteter an und sagt zu mir, der Besuch fällt aus. Ne? So. Und es hat ja nun schon eine Ewigkeit gedauert, dass es überhaupt dazu kam. Und da bin ich schon vom Glauben abgefallen. Ne? Also da war ich schon ein bisschen angeschlagen gewesen. Und auch sauer.
Warum lässt denn der Sohn ihn da so stehen?
Ja, dafür bekommt er überhaupt gar keine Begründung.
Wie geht's jetzt weiter, Katja? Bleiben die beiden irgendwie noch in Kontakt?
Sporadisch. Also der Sohn schickt ihm dann auch irgendwann ein Foto von sich und Rung denkt, der Junge ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Und dann telefonieren sie wieder und dann sagt der Sohn, er kommt. Ach nee, dann kommt er doch nicht und dann hat er wieder keine Zeit. Und Monate nach diesem ersten Anlauf kommt sein Sohn dann doch vorbei. Aber Rung will sich jetzt nicht nochmal so doll freuen und dann enttäuscht werden. Also macht er zwar wieder dieses Date mit dem beim Pastor aus, aber diesmal macht er dann nur Kaffee und Kekse und stellt die bereit.
Bin auf ihm drauf zugegangen und hab ihn begrüßt, hab ihn gedrückt. Zack, ja.
Umarmt.
Im Arm genommen, ne? Ja.
Und richtig gedrückt?
Ja.
Und sich gewundert, dass er so klein ist?
Und sehr zurückhaltend. Ne? Also er hat es jetzt nicht groß erwidert. Und das hat er im Nachhinein auch erzählt gehabt. Denn, ne? Dass er sich, hattet ihr nicht, hat er die anderen, meine Geschwister, gefragt, hattet ihr nicht ein komisches Gefühl? Oder? Also er hatte ein komisches Gefühl, ja. Das hatte ich überhaupt nicht. Ne? Weil es war ja sein Wunsch gewesen, ne? Seinen Vater zu besuchen. Aber Da war schon, ja. Und der hat auch gar nicht so viel erzählt. Und ansonsten war ich da mehr am Plappern. Und mit einmal hat er unter Zeitdruck gestanden und musste mit einmal weg. Ich war an dem Tag mit einem Skatturnier beschäftigt gewesen noch. Und ja.
Wie lange hätte er bleiben dürfen?
2 Stunden locker.
Und wann kam der Zeitdruck dann bei ihm?
Ich glaube, nach 1 Stunde oder wenn überhaupt. Ne? Da musste er auf einmal urplötzlich los.
Hat er Sie überhaupt irgendwas gefragt?
Nee. Deswegen, es war ein ganz komischer Besuch.
Und wie ging es Ihnen danach?
Beschissen.
Die Begegnung mit seinem Sohn ist für Thomas Rung ein herber Rückschlag auf dem Weg hin zu Beziehungen. Zeit seines Lebens hatte er sich Kontakt mit seinem Sohn gewünscht. Es hat nicht so richtig geklappt. Aber er gibt nicht auf. Er sucht weiter nach Verbindung. Auch zu Frauen. 2020 bekommt er Post in die JVA Celle. Von Franziska.
Lieber Thomas Rung, ich weiß nicht, wie viele Briefe Sie bekommen. Aber ich hoffe, dass Sie meine Zeilen erreichen. Mein Name ist Franziska, ich bin 28 Jahre alt und habe hunderte Entwürfe an Sie geschrieben. Es ist gar nicht so leicht, die richtigen Worte für diesen ersten Brief zu finden, wo ich doch mehr über Sie weiß, als Sie über mich. Ich hoffe nur, dass ich die richtigen Worte gefunden habe.
Thomas Rung liest mir diesen Brief in seiner Zelle vor. Es ist ein schmaler, langer Raum, 8-9 Quadratmeter groß. Rechts ist das Bett, links sitzen wir an einem kleinen Tisch. Er hat mir einen zweiten Stuhl organisiert, damit wir beide sitzen können. Unsere Knie stoßen fast aneinander, während wir beide versuchen, diese Schrift zu entziffern. Dabei ist sie eigentlich eine ganz ordentliche Schrift, runde Buchstaben, so eine typische Frauenschrift eigentlich von Franziska. Auf dem Tisch steht ein blauer Messbecher, so ein Liter Messbecher, aus dem Rung immer sein Wasser trinkt. Dann ist da noch eine Kaffeetasse, ein Glas mit Bleistiften und Buntstiften, mit dem Rung auch immer seine Briefe schreibt. Also er schreibt immer mit der Hand. Und auch Franziska hat mit der Hand geschrieben.
Ich frage mich, warum zur Hölle nimmt so eine junge Frau mit so einem Serienmörder, mit einem gefährlichen Typen wie Thomas Rung Kontakt auf?
Genau das habe ich Sie auch gefragt. Ich habe damals mal mit ihr telefoniert und sie hat mir von dieser Phase in ihrem Leben erzählt. Sie sagt, das war eine schwierige Phase. Sie hat eine gewisse Leere gespürt. Und dann hat sie abends mal eine Dokumentation gesehen über amerikanische Serienmörder, die zum Tode verurteilt wurden. Und sie hatte das Gefühl, das ist so ein Teil unserer Gesellschaft, den wir einfach verstecken wollen. Wir stecken die Menschen ins Gefängnis und das Problem ist weg und niemand kümmert sich mehr um diese Menschen. Und dann ist sie auf die Idee gekommen, Menschen zuzuhören, die hier draußen jeder vergessen möchte, und ist auf Thomas Rung beim Googlen gestoßen. Und ja, warum hat sie ihm geschrieben? Also vielleicht will sie ihm etwas geben, was er nie bekommen hat, nämlich Zuneigung, Liebe. Vielleicht will sie ihn retten, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie ihm geschrieben und dann hat sie ihn auch besucht und sie sagt, beim allerersten Treffen schon, da habe sich eine unglaubliche Nähe zwischen den beiden eingestellt.
In ihrem Brief schreibt sie weiter.
Das hier ist unsere erste Begegnung und ich wünschte, sie wäre irgendwie persönlicher verlaufen. Aber irgendwo muss man ja anfangen, nicht wahr? Ich weiß gar nicht recht, wie ich sagen soll, aber sie berühren mich. Ihr Leben, die Traurigkeit, die mitschwingt und alles hätte anders laufen müssen. Vielleicht halten sie mich für verrückt. Doch ich schaue in ihre Augen und ich sehe einen sensiblen Menschen, der sich sein Leben lang nach Bestätigung
besteht die Bestätigkeit, Beständigkeit.
Beständigkeit und Liebe sehnte.
Ist das so?
Thomas Rung berühren diese Zeilen sehr. Er hat mir diesen Brief sogar öfter vorgelesen. Und es ist, als wenn er sich auf einmal irgendwie ja, erkannt fühlt. Oder ich weiß es auch nicht. Auf einmal wird er eben nicht als das Untier gesehen, als dieser brutale Mensch, der sich immer alles nur nimmt. Sondern er ist auf einmal jemand, der verstehen möchte, warum er so ist. Und der eben den Ursprung des Ganzen in seiner Kindheit sieht. Und das, da fühlt er sich gesehen und erkannt. Und darum schreibt er ihr zurück.
Und das Interessante, finde ich, ist ja, Franziska ist nicht die erste Frau, die ihm schreibt, sondern auch in der Vergangenheit gab es das immer mal wieder, dass Frauen Thomas Rung geschrieben haben und dass Frauen auch anderen Mördern oder Serienmördern Briefe schreiben. Man spricht sogar von sogenannten Mörder-Groupies, in Anführungszeichen. Mhm. Wie ist das zu erklären?
Total interessantes Phänomen, finde ich. Also selbst die übelsten Verbrecher,
wie Thomas Rung.
Wie Thomas Rung, die die schlimmsten Morde begangen haben. Die werden verurteilt und bekommen manchmal sogar wäschekorbweise Fanpost von Frauen. Und einer der ganz bekannten Fälle ist ja Charles Manson, dieser durchgeknallte Sektenführer und Mehrfachmörder. Und auch in Tegel machen Männer im Knast immer neue Bekanntschaften. Also die geben dann manchmal Annoncen in Zeitungen auf und bekommen dann Zuschriften von Frauen oder eben wie bei Thomas Rung, die Frauen schreiben auch von sich. Und auch Rung hat nach seinem Urteil immer mal wieder Briefe von irgendwelchen Frauen bekommen, mit denen er dann zeitweise Kontakt hatte. Und selbst nach diesen 30 Jahren kommt es, wie man sieht, immer noch vor. Und es bleibt nämlich auch nicht bei Franziska, sondern er bekommt noch weitere Post. Eine zweite Brieffreundin kommt dazu und die heißt Pamela.
Und was verspricht sich Thomas Rung von Kontakten wie mit Pamela oder eben auch mit Franziska? Was will der denn mit den Frauen?
Für ihn ist das irgendwie so ein Draht nach draußen, in diese normale Welt, in diese andere Welt, die eigentlich für ihn ja eine fremde Welt ist. Aber es ist so eine Auszeit, glaube ich, auch für ihn von diesem Haftalltag, so eine kleine Flucht aus dem Gefängnis.
Wie wichtig sind diese Frauen in ihrem Leben?
Sehr wichtig, weil es sind eben die normalen Kontakte, weil hier drinnen, das ist der pure Wahnsinn. Alle sind sie nur mit ihren Mist und Dreck beschäftigt.
Thomas Rung macht in all den Jahren keine Therapie, das lehnt er ab. Sich mit seinen Straftaten auseinanderzusetzen, das macht er nur mit sich selbst und mit seinen Weibern, wie er Pamela und Franziska nennt. Die seien für ihn praktisch seine Therapie.
In seiner Zeit in der JVA-Zelle beschäftigt Thomas Rung sich mit seinen Taten. Er entwickelt Kontakte und Freundschaften. Er engagiert sich im Gefängnis bei der Insassenvertretung und auch im Sportverein. Nach 16 Jahren kommt er dann zurück in die JVA Tegel und muss mit seinen Beziehungen wieder bei Null anfangen.
Und wenn er sagt, da gehe ich rein.
Ich bin schon drin.
Er ist schon drin.
Ich gehe jetzt rein in Kreuz.
So, wird er natürlich verlieren, ne?
Das kann ich gar nicht verlieren. Nee. Ich hab ein Mörderblatt.
Uiuiui.
Komm raus.
Ja.
Ich hab ein Terz. Okay.
Es ist 2023. Wir sind wieder im Haus 5 der JVA Tegel. Mit wem spielt Thomas Rung hier Karten, Katja?
Wir sitzen zu dritt in der Zelle von Ludwig Kubisch. Den nennen hier alle Lummi. Lummi ist ein älterer Herr, 75 Jahre alt. Ein Frauenmörder, der sitzt seit Ende der 90er Jahre in Tegel wegen Mordes. Und Ludwig Kubisch, das war ja früher mal ein wirklich gefährlicher Sexualstraftäter, aber der hat in den letzten Jahren extrem gesundheitlich abgebaut. Also der hat irgendwie Herz und Gallensteine, das volle Programm. Heute läuft er oft am Rollator und er ist eigentlich gar nicht mehr so in der Lage, diesen Haftalltag in Tegel selbst eigenständig zu bewältigen. Und Thomas Rung, der hilft ihm dabei.
Es klingt alles ziemlich vertraut zwischen den beiden, fast wie so ein altes Ehepaar, oder? Also ist Lummi jetzt für Thomas Rung sowas wie ein Freund geworden? Wie würdest du die Beziehung der beiden beschreiben?
Ja, ich habe genau wie du auch altes Ehepaar gesagt, aber es hört Ludwig Kubisch gar nicht gerne. Also er weist dann gleich darauf hin, dass die beiden ja nicht schwul sind. Mhm. Aber einen so wie Rung, den hätte er immer gerne zum Vater gehabt. Also die beiden, die teilen ihren Alltag, ihre Freizeit und Früher, das müssen wir ja noch mal uns vergegenwärtigen, da waren die Alten ja die bevorzugten Opfer von Thomas Rung. Aber im Knast, da entwickelt Rung irgendwie ein Herz für die Alten.
Schon und absurd.
Ja, also für ihn sind im Knast, das sind aber auch keine Opfer für ihn, sondern es sind Leidensgenossen. Also es sind Gleiche unter Gleichen. Und das haben wir ja auch schon gehört, Leidensgenossen beklaut man nicht und denen hilft man eher. Und in Ludwig Kubisch hat Rung offenbar wirklich eine Aufgabe gefunden.
Also für mich ist er ja ein Mensch, der braucht wirklich Hilfe. Da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich ihm dafür mal, weiß ich nicht, immer die Woche seine Stube mache. Und essen tun wir gemeinsam, da kaufen wir auch gemeinsam ein. So, wir verbringen auch gemeinsam die Freizeit.
Er ist fast wie so ein Krankenpfleger für ihn, oder?
Kann man fast sagen, ja. Die Gefangenen in Deutschland, die werden ja auch immer älter. Und das stellt ja auch den Vollzug vor enorme Probleme, weil du kannst die natürlich unterstützen, aber du kannst sie ja nicht pflegen. Und das Personal, das hat ja überhaupt weder Zeit noch irgendwie Gelegenheit, diesen Gefangenen dann auch durch den Haftalltag zu helfen. Und es gibt unterschiedliche Modelle. In Westdeutschland gibt es schon Gefängnisse, die haben extra Abteilungen für Senioren aufgemacht, um da auf die besonderen Bedürfnisse einzugehen. Da hat man sich in Tegel gegen entschieden und denkt jetzt wirklich über so ein Patenmodell nach, wo dann fittere Insassen den nicht so fitten helfen können. Und
also das Lummi-Rung-Modell.
Das Lummi-Rung-Modell könnte vielleicht sogar irgendwann nochmal Justizgeschichte schreiben. Rung bekommt für diesen Einsatz, den er da leistet, er kriegt da so ein kleines Gehalt als Hausarbeiter und für Lummi kriegt er eine Erschwerniszulage. Also das sind 30 Euro im Monat oder so. Aber das nimmt er als Anerkennung und nicht nur die Anerkennung des Personals, dass er sich so sehr um diesen alten Herrn kümmert, sondern er hat eben auch noch diesen finanziellen Anreiz.
Also er kümmert sich wirklich viel um diesen alten Herrn, ist wie gesagt fast so eine Art Pfleger, aber würde er auch wirklich sagen, das ist ein richtig guter Freund?
Wenn Rung über Freundschaft redet, dann versteht er darunter, glaube ich, was anderes als du und ich jetzt unter Freundschaft verstehen. Für uns ist ein Freund oder eine Freundin jemand, die begleiten uns das ganze Leben. Das ist völlig egal, ob jemand umzieht, ob wir länger von dem nichts gehört haben. Wir suchen immer wieder Kontakt. Unsere Freunde finden wir immer wieder. Im Knast, da endet so eine Freundschaft oft damit, dass jemand verlegt wird, einfach in ein anderes Haus oder entlassen wird. Und dann ist auch die Freundschaft vorbei. Ich glaube, dass Rung Lummi erstmal so als Aufgabe betrachtet hat, als Zusatzarbeit. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt. Also heute ist er wirklich ein Freund für ihn und er redet auch immer nur von meinem Lummi.
Also in Sachen Freundschaften scheint sich da doch was zu bewegen bei Thomas Rung. Aber wie geht es jetzt mit seinen anderen Beziehungen weiter? Also mit den Frauen zum Beispiel?
Da ist es noch etwas schwieriger, weil ein Thomas Rung eben ein Thomas Rung ist.
Manchmal bin ich ein bisschen ruppig gewesen, ne? Bei meiner Pamela, da hat sie auch schon mal den Hörer aufgeknallt, weil ich überhaupt nicht schön fand. Das sind solche Sachen, kannst du dich nicht hingen werden.
Wenn so ein Thomas Rung sagt, ich bin nochmal so ein bisschen ruppig geworden, von wie ruppig sprechen wir dann da, Katja?
Klingt erstmal ein bisschen harmlos, aber ich kann es mir genau vorstellen, wenn der richtig aufbraust und man ihn nicht richtig kennt, dass man da auch einen Schreck bekommen kann und dass man sich sehr schnell daran erinnert, was dieser Mann früher mal gemacht hat. Und offenbar ist das gerade für Pamela sehr schwer.
Na, jetzt auch tatbezogen, ne? Gerade die Vergewaltigungstaten. Ne? Also die Pamela, die kommt darauf nicht klar. Ne? Also die erlebt mich jetzt so und wenn ich schreibe, ne, und versteht es aber nicht, wie ja, da so ein, jetzt, ja, so ein Straftäter hinterstehen kann.
Also diese Beziehungen wackeln offensichtlich. Also zumindest mit Pamela ist es eine schwierige Kiste. Aber er sagt ja, diese Beziehungen sind total wichtig für ihn. Was bedeutet das jetzt für ihn, wenn das so schwierig wird?
Grundsätzlich sagt er, er will sich nicht zum Liebeskasper machen. Also für ihn waren immer solche Brieffreundschaften. Der versucht nicht, dass das mehr wird, sondern es ist rein platonisch. Und vermutlich weiß er ja auch, dass wenn es schwierig wird, dass er da gar nichts machen kann. Also er muss ja die Entscheidungen der Frauen nehmen, wie sie fallen. Er kann da ja gar nicht intervenieren. Und ich habe ehrlich gesagt auch den Verdacht, dass sich diese Frauen deshalb für ihn entschieden haben, weil sie bei ihm ganz sicher sein können, dass der noch ganz viele Jahre sitzt und nicht plötzlich vor ihrer Tür auftaucht.
Das mag sein, ab und zu damit habe ich letztens so ein bisschen kokettiert. Ne? Ich sage, ihr könnt hier machen, was ihr wollt mit mir. Ich sitze hier wie ein Vogel im Käfig und kann, Na, was denkst du, selbst wenn du hier draußen wärst, wir würden das mit dir machen, ne? Ich sage, ja, aber von hier drinnen, mir ist ja nicht mal die Möglichkeit gegeben, dass ich bei euch mal einen Blumenstrauß vor die Türe stelle oder. Ne?
Und dann, wie geht's mit Pamela weiter?
Sie serviert ihn ab.
Wir hatten einen Telefontermin. Ich hatte angerufen, sie ist nicht rangegangen. Dann hat sie mich weggedrückt gehabt. Und dann habe ich ihr die kalte Schulter gezeigt. Und seitdem, ja, hat sie sich weder geschrieben, noch sonst so was.
Wir haben uns in dieser Folge gefragt, kann Thomas Rung im Knast Beziehungen aufbauen? Also, es ist schwer. Es ist schwer, weil er das ja nie gelernt hat und weil er mit seiner Vergangenheit auch so viel versaut hat. Es ist schwer, eine Frau davon zu überzeugen, dass er jetzt echt ein super Typ ist, einfach nur per Brief. Und es ist auch schwer, sich mit anderen Häftlingen anzufreunden, weil die Freundschaften enden, wenn einer verlegt oder entlassen wird. Er will Beziehungen aufbauen. Aber geht das mit seiner Vergangenheit, Katja?
Gute Frage. Also er muss ja praktisch den emotionalen Schaden, den er als Kind erlitten hat, wieder aufholen als Erwachsener. Also wenn er über Gefühle redet, über Freundschaft, Empathie, für mich klingt das manchmal wie erlernt.
Was ist für Sie ein Freund und warum sind es keine Freunde?
Mit dem man durch dick und dünn gehen kann. Und das können Sie ja nicht. Die sind alle nur an ihren eigenen Vorteil bedacht.
Alle?
Ja. Also ich sage mal zu 97%.
Okay.
Und
da muss man immer damit rechnen, dass...
Und eine Freundschaft, das muss man sich wirklich erarbeiten, ne? Gegenseitig.
Und was würdest du abschließend sagen? Gelingt ihm das?
Neulich hat er erzählt, dass er seinen Lummi ganz schnell besuchen will, wenn er entlassen wird. Und dann will er ihn im Rollstuhl zu seiner Lieblingskneipe kutschieren und zur dicken Paula und der Schnitzel essen. Und ich finde, das klingt schon nach echter Freundschaft.
Und es gibt noch eine Beziehung, die ihm echt wichtig ist. Eine Beziehung, die er wirklich Zeit seines Lebens wollte. Und das war die zu seinem Sohn. Aber auch da war es immer schwer. Und es ist total schwer für Thomas Rung, seinen Sohn zu überzeugen, warum der sich auf ihn einlassen soll. Auf einen Vater, der sein ganzes Leben lang nicht da war, sondern hinter Gittern. Katja, hat Thomas Rung nach diesem missglückten Versuch, über den wir heute auch gesprochen haben, seinen Sohn jemals wiedergesehen?
Nein, nie wieder.
Er soll sein Leben leben. Er ist bei seiner Mutter besser aufgehoben als bei mir. Ne? Und ich kann da nicht schönreden oder sonst irgendwas. Und deswegen, also für mich ist das abgehakt. Aber das ist mein Sohn und das bleibt mein Sohn. Und ich denke trotzdem jeden Tag an ihn. Ne?
Haben Sie irgendwann noch mal versucht, ihn zu kommen?
Nein, will ich auch nicht. Das ist, für mich ist das abgehakt. Das ist nur Belastung. Und für ihn wahrscheinlich genauso, ne? Also brauche ich nicht.
Und dann sitzen wir da zusammen in dieser Zelle und es wird auf einmal ganz still. Normalerweise ist es mit Rung nie still, der redet immer.
Das ist ein tolles Foto, das mag ich übrigens.
Ja.
Ich sehe den jungen Thomas Rung, der seinen Sohn lächelnd auf dem Schoß hält.
Katja, warum kümmern wir uns eigentlich darum? Warum ist das jetzt wichtig für uns hinzuschauen, ob hier ein Serienmörder traurig ist?
Eigentlich ist es völlig egal, ob Thomas Rung traurig ist. Und ich habe auch überhaupt gar kein Mitleid mit diesem Mann. Aber wenn wir verstehen wollen, wie es zu solchen Taten kommt und wenn wir vor allen Dingen verstehen wollen, ob sich Menschen im Gefängnis ändern können, ob sie bessere Menschen werden können, dann ist es eine Frage der Resozialisierung. Und dann müssen wir auf ihre Gefühle gucken. Dann müssen wir gucken, ob sich diese Menschen auch emotional verändern. Denn das ist die Frage der Resozialisierung. Diese Menschen sollen irgendwann wieder zurück in unsere Gesellschaft kommen. Da sollen sie ein ungefährliches, ein straffreies Leben führen. Und darum ist es so wichtig zu gucken, wie konnte es zu diesen Taten kommen und was ist danach passiert und was ist möglich, wo sind die Chancen, aber wo sind auch die Grenzen des Strafvollzugs.
In der nächsten Folge lernt ihr einen weiteren Bewohner aus Haus 5 kennen, Leon Bykowski. Einer, der trotz Knast er selbst bleiben will. Er kommt gut durch die Haft. Doch dann kommt das verflixte 8. Knastjahr. Bevor wir raus sind, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, der euch auch Zutritt zu einer Blackbox verschafft. Der Podcast Dark Matters gibt Einblicke in eine Welt, die euch eigentlich verborgen sein sollte. Echte Fälle über Verrat und Mord, erzählt von Eva-Maria Lemke. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, lasst uns eine gute Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Unser Mördern, Leben im Gefängnis, ist ein Podcast von Katja Füchsel und mir, Theresa Sickert. Eine Produktion von Rundfunk Berlin-Brandenburg und Tagesspiegel. Unsere Redakteurin ist Jill Hesse, Storycoach Adrian Breda. Executive Producer RBB, Jens Jarisch. Executive Producer Tagesspiegel, Sydney Gennies. Produktion und Sounddesign, Michael Viol und Falk Andreas.